Ich liebe den Regen. Ich liebe den Regen, wenn er in großen, dicken Tropfen vom Himmel runterkommt und langsam an unser Fenster klopft. Ich liebe den Regen, wenn er unseren Garten bewässert und die Blumen und Pflanzen sich ihm so entgegenrecken, um wirklich ihren Durst zu stillen. Als kleines Kind habe ich es geliebt, in Pfützen zu springen und draußen im Regen zu spielen. Und ich muss zugeben, ich habe sogar ab und zu absichtlich nicht aufgegessen, weil ich nicht wollte, dass am nächsten Tag die Sonne scheint. Aber da gibt es auch diesen anderen Regen, diesen ekligen, von der Seite kommenden Nieselregen oder auch den Platzregen, der mal eben den schönsten Ausflug auch zunichte macht, obwohl die Wetter-App doch gar keinen Regen vorhergesagt hat. Und es gibt den nicht enden wollenden Regen, der zur echten Herausforderung wird für die Natur, für die Menschen und für ihr Hab und Gut. Aber egal, welche Art von Regen es ist, ich bin gerne vorbereitet auf den Regen. Ich möchte gerne wissen, wann es regnet, wo es regnet und natürlich am besten auch, wie viel es regnet. Und für den irdischen Regen mag das auch ganz gut funktionieren, dank vieler technischer Hilfsmittel. Aber wie sieht es denn eigentlich aus mit unserer Vorbereitung auf den göttlichen Regen? Packen wir da auch den Schirm aus oder gehen ins Haus und warten, bis er vorbei ist? Oder sind wir in der Lage, den Boden unserer Herzen so vorzubereiten, dass wir den göttlichen Regen komplett aufnehmen können? Regen ist unvermeidlich. Und so wie die Natur auf den Regen wartet, um sich zu verändern, kommt auch der Regen in unser Leben in Form von Veränderungen, Herausforderungen und neuen Aufgaben. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist: Sind wir bereit für den Regen? Sind wir bereit für die Veränderung, die Gott in unserem Leben zulässt? Ich hoffe ja dann immer, die Antwort darauf in der Bibel zu finden und bin immer sehr überrascht, dass es dann doch so viele Geschichten und Personen gibt, die eigentlich aufzeigen, dass das eben nicht ganz so selbstverständlich ist mit der An- und Aufnahme vom göttlichen Regen. Die Geschichte von Jona dürfte den meisten bekannt sein. Jona war jemand, der nicht bereit war, Gottes Plan, Gottes Auftrag anzunehmen. Für ihn war der göttliche Auftrag, nach Ninive zu gehen und dem Volk dort von Gottes Gericht zu verkünden. Aber er nahm diesen Auftrag nicht an. Er stellte sich dem nicht. Er lief davon. Der Herr schickte Jona folgende Botschaft: Mach dich auf den Weg und geh in die große Stadt Ninive. Ruf aus, was ich gegen sie vorbringen muss, denn ihre Bosheit stieg bis zu mir hinauf. Doch Jona machte sich auf den Weg, um vor dem Herrn nach Tarsis zu fliehen. Er wollte weg von dem Angesicht des Herrn. Manchmal ist Gottes Regen in unserem Leben eine Aufgabe oder ein Ruf, den wir uns nicht sofort stellen wollen, weil er unbequem und herausfordernd ist. Im einfachsten Fall versuchen wir einfach wegzuhören. Frank hatte letzte Woche von dem Stein im Schuh gesprochen, den wir uns dann einfach so zurechtdrücken, dass er uns nicht mehr stört. Und im Extremfall machen wir es so wie Jona. Wir machen genau das Gegenteil von dem, was Gott eigentlich will. Die Frage ist: Läufst du vielleicht auch vor dem Regen in deinem Leben weg? Was ist die Aufgabe, der du dich nicht stellen willst? Ist es vielleicht so etwas Einfaches wie einfach mal Nein zu sagen und damit wieder ein Stück Selbstbestimmung zurückzugewinnen, wenn andere einfach immer über deine Zeit und dein ganzes Leben bestimmen wollen? Ist es vielleicht so etwas wie einfach eine doofe Angewohnheit mal sein zu lassen, obwohl die dich schon so lange nervt und auch immer wieder in Schwierigkeiten gebracht hat? Geht es vielleicht darum, einfach mal die Wahrheit auszusprechen, die sonst eigentlich keiner hören will? Oder auch den nervigen Kollegen oder das Gemeindemitglied so anzunehmen, wie es wirklich ist? Oder geht es darum, bei dir vielleicht mal barmherzig zu sein und dem anderen zu verzeihen, obwohl der noch nicht den ersten Schritt auf dich zugemacht hat? Kann es vielleicht sein, dass es gar nicht diese großen weltverändernden Aufgaben sind, die uns immer so vor Probleme stellen, vor denen wir weglaufen, sondern eher diese ja, eben genannten kleinen? Und dass, wenn wir es schaffen würden, diese kleinen Aufgaben alle zu erledigen, dass wir es insgeheim doch schaffen, die Welt zu verändern? Der Moment, als Jona im Bauch des Fisches war, das war seine Zeit der Vorbereitung, seine Zeit und Gelegenheit umzukehren. Wie steht es denn um deine Umkehr? Bist du bereit dazu? Oder brauchst du vielleicht noch einen letzten Schubs, eine letzte Zusage, dass es für deine Umkehr noch nicht zu spät ist? Dann nimm dir doch vielleicht die Worte zu Herzen aus Jona 2, Vers 2. Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst und er antwortete mir. Gott ist geduldig. Sein göttlicher Auftrag an dich erlischt nicht einfach nach einer bestimmten Zeit. Er bleibt bestehen, bis du bereit bist, ihn durchzuführen. Und er gibt dir jede Menge Hilfestellung, dass du ihn durchführen kannst. Aber er lässt nicht von dir ab, bis du sein Werk getan hast. Die Geschichte von Mose ist ein gutes Beispiel dafür. Mose war auch nicht bereit dafür, den Regen, in dem Fall seine Berufung, anzunehmen. Als Gott durch den brennenden Dornbusch zu ihm sprach und ihn aufforderte, das Volk aus der Sklaverei zu befreien, da hatte Mose viele Ausreden. Er fühlte sich unzureichend und wollte die Verantwortung einfach nicht übernehmen. Mose zögerte immer wieder, aber Gott bereitete ihn darauf vor. Er gab ihm die Hilfestellung und die Werkzeuge an die Hand, dass er diesen Auftrag erfüllen kann. Und was für ein Auftrag das war. Ich meine, er sollte sein Volk, er sollte Gottes Volk aus der Sklaverei befreien. Und obwohl die Israeliten über 400 Jahre in der Sklaverei waren und sich innerlich wahrscheinlich super nach Befreiung sehnten, zeigte eigentlich ihre Reaktion, dass sie nicht wirklich bereit waren für die Befreiung, für den Regen in ihrem Leben, für die Freiheit, die Gott ihnen schenken wollte. Als Gott Mose schickte, um das Volk zu befreien, stieß er immer wieder auf Widerstände und Misstrauen. Ich nehme euch an als mein Volk und ich will euer Gott sein. Ja, ihr sollt erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin, der euch aus der Sklaverei Ägyptens befreit. Ich bringe euch in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob mit einem Eid versprochen habe. Ich will es euch schenken, denn ich bin der Herr. Mose berichtete den Israeliten, was Gott zu ihm gesagt hatte, aber sie hörten nicht auf ihn. Das Volk Israels war so an seine Lage gewöhnt, dass es eigentlich nicht mehr glauben konnte, dass Befreiung wirklich möglich war. Ihre Herzen waren einfach nicht bereit für die Freiheit. Die Bequemlichkeit des Gewohnten war ihnen viel näher als die Aussicht auf Veränderung. Und während der Flucht aus Ägypten gab es immer wieder viele Hindernisse und Gott hat oft eingegriffen, aber trotzdem war da sehr viel Angst und Zweifel in dem Volk und sie konnten einfach nicht den nächsten Schritt im Vertrauen auf Gott gehen. Sie waren nicht bereit dafür, Gottes Plan zu vertrauen und sie konnten die Ungewissheit der Wüste einfach nicht annehmen, obwohl dahinter die Freiheit auf sie wartete. Ich war vor ein paar Jahren beruflich in Tampa, in Florida. Und ein Kollege, der dort vor Ort wohnte, schwärmte mir stets und ständig von seinem Lieblings-Coffeeshop vor, weil es da so super leckere Schokocookies gibt. Also die besten, die man für Geld kaufen kann. Das war zumindest seine Art, sie anzupreisen. Und nach einer Weile habe ich mich breitschlagen lassen, und wir fuhren dahin. Und wir fuhren und wir fuhren und wir fuhren. Und ich habe zwischendurch jede Menge anderer Coffeeshops gesehen, die ich auf die auch alle hingewiesen habe. Und nein, es musste dieser eine sein. Und sind dort angekommen, sind reingegangen und der Laden war natürlich rappelvoll. Es hatte sich offensichtlich rumgesprochen, dass es hier etwas Gutes gibt. Und ich dachte jetzt so, okay, wir werden jetzt aber umdrehen, wir werden nach Hause fahren und vielleicht noch bei einem der anderen Coffeeshops halten und dort ein Cookie essen, weil die werden ja ähnlich gut sein wie diese hier. Aber nein, mein Kollege wollte sich unbedingt hier anstellen. Und ja, ich schlug mir noch die Hände über den Kopf und fing dann richtig an zu schimpfen. Ich meine, wir sind schon eine Ewigkeit hierher gefahren. Und jetzt soll ich mich noch hier anstellen? Ich meine, ich mache mir doch gar nichts aus Schokocookies. Meinen Kollegen interessierte das alles nicht. Er sah nur die Verheißung namens Schokocookie und war bereit, das alles auf sich zu nehmen. Und ich sah nur die Wüste aus den Strapazen, die schon hinter mir lagen und noch vor mir liegen würden. Mein Kollege genoss seinen Schokocookie mit jeder Pore seines Körpers. Für ihn war es völlig egal, wie viel Aufwand es bedeutete. Für ihn war es das einfach alles wert. Ich aß an diesem Tag kein Schokocookie aus falschem Stolz und Trotz, denn ich konnte nur den Aufwand sehen und nicht das Ergebnis wertschätzen. Meine Kinder würden jetzt wahrscheinlich sagen, Papa, das gibt 1000 Minus-Aura. Aber wie geht's denn dir? Folgst du der Verheißung Gottes oder irrst du gefühlt noch durch eine innere Wüste und fragst dich eigentlich, warum das alles? Vielleicht bist du auch mitten in der Oase, wo Gottes Wort gelebt und geredet wird. Aber du greifst nicht zu, du trinkst nicht davon, weil du Angst hast, das könnte sich ja doch noch als Fata Morgana herausstellen. Es gibt aber auch die Gefahr, dass wir meinen, wir sind gar nicht in der Wüste, obwohl wir mittendrin stehen. Die Bibel hat Geschichten darüber und das sind meistens die Geschichten über die Pharisäer und die Sadduzäer. Die dachten nämlich, sie sind die angesehensten Leute bei Gott, weil sie die Dinge genau nach dem Gesetz machen, das Gott ihnen gegeben hat. Sie waren der Meinung, sie sind nicht in der Wüste, sondern ganz nah bei Gott. Aber Jesus sagt und zeigt ihnen immer wieder aufs Neue, dass sie eigentlich ganz weit weg sind von ihm und dass sie sein Reich wahrscheinlich nie sehen werden. Und uns kann es manchmal genauso gehen, dass wir uns in der Nähe von Gott wähnen, weil wir denken, ja, wir gehen ja in die Kirche, wir besuchen Gottesdienste, wir singen im Lobpreis mit. Und wenn wir dieses und jenes tun und alles tun und ja, inzwischen auch mal was Gutes tun, werden wir wahrscheinlich so denken, ja, das wird uns Gott schon alles irgendwann mal anrechnen. Wir tun ja alles, was so zu seiner Religion gehört. Aber Gott will gar keine Religion. Gott will Beziehung. Er möchte am liebsten, dass du am Montag näher bist als am Sonntag. Rituale beeindrucken Menschen. Beziehungen beeindrucken Gott. Gott sorgt sich mehr um deine tägliche Beziehung mit ihm, als darum, dass du in den Gottesdienst gehst und im Lobpreis aufschießt und mitsingst. Aber nicht selten kommt es vor, dass wir genau an solchen Ritualen einfach festhalten und gar nicht merken, dass wir gar keine richtige Beziehung zu Gott haben. Im Garten Eden, da gab es gar keine Kirchen. Da gab es keine Gebetsgemeinschaften, keine Dankopfer, keine Lobpreislieder, kein Klatschen, keine Propheten, keine Apostel, keine Evangelisten und keine Prediger. Da gab es nur Gott und den Mensch. Und der Mensch hat den ganzen Tag mit Gott geredet. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die Zeit wird kommen, spricht Gott der Herr, da ich eine Hungersnot ins Land schicke. Aber nicht Hunger nach Brot und Durst nach Wasser, sondern den Hunger nach dem Wort des Herrn. Die Menschen werden in alle Himmelsrichtungen aufbrechen und das Wort des Herrn suchen. Sie werden hierhin und dorthin laufen, doch sie werden es nicht finden. Es kommt also irgendwann eine Wüstenzeit auf uns zu, in der wir das Wort Gottes nicht mehr hören können. Da können wir hingehen und laufen, wo wir wollen. Wir werden es nicht mehr finden. Es wird absolut verschlossen sein. Und umso dankbarer können wir doch sein, dass wir jetzt in der Zeit noch die Chance haben, zu den Menschen rauszugehen und zu sagen, kommt her und hört die Botschaft. Hört die Botschaft, dass ihr lebendiges Wasser haben könnt, dass ihr ewiges Leben haben könnt. Wir können ihn noch zurufen: Kommt raus aus eurer Wüste des Lebens. In Offenbarung 21, Vers 6 heißt es: Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des Lebens umsonst. Und das ist es, was Gott tut. Wir können das vielleicht gar nicht verstehen, aber Gott gibt uns dieses Wasser und wir müssen gar nichts dafür tun. Er schenkt uns das Wasser zum ewigen Leben. Und wenn du denkst, ich will es gar nicht geschenkt haben, ich will es mir verdienen, dann wirst du es nicht bekommen. Das ewige Leben kann man nur umsonst bekommen, in seiner Oase. Ja, hingehen musst du selbst. Ja, annehmen musst du es selbst. Und ja, trinken musst du es selbst. Aber wenn du es nicht tust, wirst du verdursten. Stell dir einmal vor, ich würde dir einen brandneuen Sportwagen schenken. Sagen wir, es ist ein Lamborghini. Und ich schenke ihn dir und sage: Hey, guck hier, der ist in bar bezahlt. Und hier hast du noch eine Karte dazu. Da ist genug Geld drauf, dass du das Benzin für die nächsten 20 Jahre bezahlen kannst. Und auch die Versicherung ist schon abgedeckt. Und dann sage ich zu dir: Da ist aber nur eine Kleinigkeit. Ich möchte, dass du dich um den Wagen kümmerst und ihn pflegst. Geh nicht damit ins Gelände und kümmere dich immer oder halte dich immer an die Straßenverkehrsordnung. Und dann nimmst du den Schlüssel und sagst: Sag mir doch nicht, wie ich das Auto fahren soll. Wer bist du denn, dass du mir Einschränkungen auferlegst, wie ich den Wagen fahren soll? Vor allem jetzt, wo er doch mir gehört. Und genau das ist es, was wir mit unserem Leben tun. Gott sagt: Hier ist Leben, hier ist Güte, hier ist Atem. Hier ist Gesellschaft, hier ist Liebe und hier ist Wahrheit und Licht und Frieden und Freude. Und wenn ihr so lebt, wie ich es sage, dann werdet ihr im Licht leben. Und wir machen ihm Vorwürfe, dass es uns seine Bedingungen ja so schwer machen. Die Israeliten haben quasi diesen Sportwagen von Gott bekommen. Aber sie waren nicht bereit dazu. Sie waren nicht bereit, Gott zu vertrauen. Stattdessen murrten sie. Sie murrten über das Essen. Sie murrten über das Trinken. Sie murrten über die Schwere des Weges. Hätte uns der Herr doch nur in Ägypten getötet, klagten sie. Dort hatten wir immerhin Fleisch und genügend Brot zu essen. Stattdessen habt ihr uns in diese Wüste geführt, damit wir hier alle verhungern. So sind wir Menschen oft. Wir wollen immer das haben, was wir gerade nicht haben können. Und das, was wir haben, mit dem sind wir ganz schnell unzufrieden. Und außerdem war ja früher sowieso alles besser und überhaupt. Ich bin in solchen Momenten immer ziemlich erschrocken, wie viel Israelit doch in mir steckt. Und wie ist es mit dir? Wie viel Israelit steckt denn noch in dir? Das Volk Israels war nicht bereit, die Wüste als Vorbereitung anzusehen auf das verheißene Land. Sie erwarteten sofortigen Segen, ohne den ganzen Prozess des Wachstums und der Abhängigkeit von Gott. Sie waren nicht bereit für das verheißene Land. Sie schauten nur auf ihre äußeren Umstände und nicht auf die Verheißung dahinter. Für mich steht das Volk Israel beispielhaft für Menschen, die ja, nach Befreiung schreien, aber dann nicht bereit sind, die damit einhergehenden Herausforderungen wirklich anzugehen. Und so bleibt die Frage: Sind wir denn wirklich bereit für den Regen, den Gott in unser Leben senden will? Auch wenn es bedeutet, dass wir durch Wüstenzeiten gehen müssen und Gottes Plan einfach vertrauen müssen. In der Nähe von unserem Haus gibt es ein Feld. Und wenn ich vor diesem Feld stehe, kann ich es nicht überblicken. So groß ist es. Und wenn ich jetzt anfangen würde, mir einen Weg durch dieses Feld zu bahnen, würde ich ganz schnell ausgetretene Pfade sehen, auf denen partout einfach keine Feldfrüchte mehr wachsen wollen. Und wenn ich dann noch weitergehe, werde ich Stellen sehen, wo wahrscheinlich die Saat auch gar nicht so richtig aufgegangen ist, wo das eher so kümmerlich vor sich hin wächst. Und dann gehe ich noch weiter und dann sehe ich, dass da Unkraut wächst. Und dann sehe ich, dass Disteln und Mohn sich vom Rand des Feldes immer weiter vortragen und das Feld oder die Feldfrüchte mischen und dadurch den Ertrag mindern. Wie sieht es denn auf deinem Lebensacker aus, auf deinem Feld? Wenn ich dich frage, wie geht's dir? Dann wirst du wahrscheinlich erstmal sagen, danke, gut, weil du so aus dem schnellen Draufgucken, so aus 10.000 Meter Flughöhe, also der typischen Google Maps Perspektive, eigentlich sagen wirst, ja, sieht doch gut aus. Aber was passiert denn, wenn du dir mal die Zeit nimmst und reinzoomst? Dann wirst du wahrscheinlich dein Feld unterteilen in die Bereiche Arbeit, Familie und Freunde. Und du siehst, dass es in 2 von 3 Feldern ja zumindest noch ganz gut aussieht. Und wenn du dann weiter reinsuchst, unterteilt sich die Arbeit in Karriere, Gehalt und Kollegen. Die Familie in Ehe, Kinder und Verwandtschaft. Und die Freunde in Besties, ehemalige und Bekannte. Und wenn du dann weiter reinsuchst, wirst du sehen, dass deine Kinder ja vielleicht ganz gut geraten sind, aber deine Ehe hier und da schon ein paar braune Flecken hat und die Beziehung zu deiner Verwandtschaft stirbt. Und wenn du weiter reinsuchst, wirst du sehen, dass dein Jobtitel wahrscheinlich ziemlich geil klingt, aber du in den letzten 10 Jahren bei den Gehaltserhöhungen komplett übergangen wurdest und dass du ein paar Kollegen hast, die echt herausfordernd sind. Und wenn du dann noch weiter reinzoomst, wirst du sehen, dass du deinem besten Freund vielleicht doch nicht mehr alles erzählst. Dass dein Freundeskreis an sich schon sehr ausgemergelt ist. Dein Bekanntenkreis dafür aber immer größer wird, weil es dir einfach reicht, dass du Follower hast oder selber einer bist. Dank technischer Hilfsmittel haben wir nahezu unendlichen Zoom. Wir können reinzoomen in die kleinste Parzelle unseres Lebens. Und wenn wir das mit jeder Parzelle unseres Lebens machen, dann werden wir wahrscheinlich immer mehr Stellen finden, an denen wir Gottes Regen so richtig nötig haben. Und dann steigt uns eine Panik auf, eine Panik, dass wir ja gar nicht die Kapazität haben, all diese Felder wirklich zu bearbeiten. Und wir wissen ja auch gar nicht, wo Gottes Regen zuerst eintrifft. Wie sollen wir das denn managen? Und in dieser Panik machen wir wieder was komplett Irrationales. Wir zoomen wieder raus. Wir zoomen wieder raus in eine Ansichtshöhe, in der alles wieder gut aussieht. In der wir vermeintlich alles im Griff haben. Mal ehrlich, niemand will doch alle Problemfelder in seinem Leben wirklich kennen. Und die Zeit, alle zu bearbeiten, hat man ja heutzutage eh nicht mehr. Also zoomen wir da raus in eine Ansicht, in der das Unkraut, das uns eben eigentlich noch den Blick komplett versperrt hat, wieder so klein und unbedeutend aussieht, dass wir denken, da können wir ein bisschen Rindenmulch drüber tun, dann ist das schon weg. In der Dreifelderwirtschaft, in der echten Welt, kann der Bauer ein Feld brach lassen und ein Feld wird mit Wintergetreide gesät. Und das Wintergetreide braucht erstmal so eine richtige Frostperiode, bevor es dann im Frühjahr keimen kann. Und dann hat es aber einen viel höheren Ertrag noch als sogar als das Sommergetreide. Und auf das dritte Feld kommt dann eben dieses Sommergetreide. Und so ein bisschen können wir das auch mit unserem Lebensacker so machen. Da gibt es Felder, die gut funktionieren, die brauchen wir eine Zeit lang mal nicht bearbeiten, weil wir einfach wissen, da ist so viel Nährstoff im Boden, das wächst von alleine, ohne dass wir da was machen müssen. Und dann gibt es Felder, wenn wir da etwas sehen wollen, brauchen wir echt einen langen Mut. Da werden wir erst nach einem langen Winter einen Ertrag sehen. Da braucht es Zeit und da braucht es Frost. Und auch in unserem Leben gibt es manchmal Dinge und Beziehungen, die erst durchfrosten müssen, die vielleicht so einen Nullpunkt erreichen müssen, damit sie danach wieder neu keimen können. Und dann wird der Ertrag da auch umso größer sein. Aber wie gesagt, dafür brauchen wir Geduld. Und ich weiß nicht, wie es um eure Geduld gestellt ist. Meine ist ein ziemlich zweischneidiges Schwert. Mit mir selber bin ich super geduldig. Da kann ich mich mit den nebensächlichsten Nebensächlichkeiten stundenlang beschäftigen. Aber Geduld mit und bei anderen? Heikles Thema. Ich meine, ich bin schon, wenn ich in die Stadt gehe, werde ich schon ungeduldig, wenn da Menschen vor mir laufen, die einfach langsamer sind als ich. Also das ist echt ein Feld, da muss ich auch an mir noch sehr viel arbeiten. Und dann gibt es Felder, da brauchen wir kurzfristigen Ertrag, kurzfristigen Erfolg, da brauchen wir eine schnelle Ernte. Das sind die Felder, wo wir Gottes Regen am nötigsten haben. Und wir müssen diese Felder in unserem Herzen vorbereiten, bevor Gottes Segen eintrifft. Und bereit zu sein, vorbereitet zu sein, heißt, im Gebet zu verharren, Glauben zu haben und dann auf Gottes Timing zu vertrauen. Die Schöpfung zeigt uns, wie vielfältig die Saat Gottes ist und wie vielfältig gesät wird. Es gibt das Säen durch den Wind, es gibt das Säen durch das Wasser, es gibt das Säen durch die Tiere und es gibt das Säen durch den Menschen. In Psalm 126 gibt es zwei sehr bemerkenswerte Verse, wie ich finde, über das Säen. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Weinend gehen sie hinaus und streuen ihre Samen. Und jubelnd kehren sie zurück, wenn sie die Ernte einholen. Säen ist also etwas, was offenbar nicht immer mit Freude verbunden ist. Wenn wir die Saat Gottes ausstreuen, werden wir auch immer wieder auf Widerstand stoßen. Weil die Leute draußen es oft auch gar nicht hören wollen. Natürlich ist es leicht, unter uns Wissenden über das Wort Gottes zu sprechen. Aber da draußen, wie oft haben wir denn da schon Zurückweisung erfahren und vermeintlich keine Ernte eingefahren? Aber der Herr verbucht auch das als Frucht, was wir als Tränen einbringen. Gott nimmt da irgendwie einen anderen Bewertungsmaßstab zur Hand als wir. Wir können aber auch eine falsche oder eine schlechte Saat ausbringen. Davon lesen wir in Hosea 8, Vers 7. Sie haben Wind gesät, werden aber einen Sturm ernten. Aus einem Getreidehalm, der keine Ähren trägt, kann man auch kein Mehl gewinnen. Selbst wenn er trüge, würden Fremde den Ertrag verschlingen. Auch das gibt es also. Man kann eine falsche Saat säen. Und wir säen falsche Saat, wenn wir unecht sind, wenn wir lügen, wenn wir neiden, wenn wir tratschen, wenn wir die Schuld immer nur bei anderen suchen, um einfach nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Wenn wir säen, müssen wir also aufpassen, dass wir die gute Saat von der schlechten Saat unterscheiden. Denn es gibt eine Gesetzmäßigkeit beim Säen im Worte Gottes. Was ein Mensch sät, das wird er ernten. Was wir weitergeben, was wir sagen, ja, was wir säen, das ist die Saat, die aufgehen wird. Und wir können uns entscheiden, ob wir, ja, was wir säen wollen. Wenn wir die gute Saat säen, werden wir auch die gute Frucht ernten. Wenn wir die schlechte Saat säen, werden wir auch diese Art von Frucht ernten. Und der Bauer muss sich entscheiden zwischen Winter- und Sommersaat. Aber wie ist das denn bei dem Wort Gottes? Da wird ja ganzjährig gesät, quasi rund um die Uhr. Und wo sehen wir denn eigentlich? Jesus hat uns ein weites Feld gegeben. In Matthäus 13 heißt es, der Acker ist die Welt. Wir müssen also rausgehen und es einfach tun, egal wie das Land gerade heißt, egal wie die Gegend gerade heißt, egal ob wir gerade Urlaub machen oder geschäftlich unterwegs sind, es gibt überall die Möglichkeit dazu. Und wenn du dich fragst, was wir säen, dann sage ich dir, wir säen das Wort Gottes. In Lukas 8, Vers 11 heißt es, der Same ist das Wort Gottes. Und dieser Samen, diese Saat, hat ganz besondere Eigenschaften, denn sie verdirbt nicht. Sie ist schon ein paar tausend Jahre alt, aber egal wie oft du sie ausbringst, sie wird immer wieder reichlich Ernte bringen. Und damit das Wort Gottes aufgehen kann in den Herzen der Menschen, müssen wir den Boden in diesen Herzen vorbereiten. Durch die Werkzeuge, die uns Gott gibt. Liebe, Vertrauen, Sanftmut, Hilfsbereitschaft, Zugewandtheit, Barmherzigkeit und Offenheit. Die Ernte ist das Ende der Welt. Für uns gibt es zweierlei Ernten. Es gibt einmal hier und heute diese Ernte auf dieser Erde und die andere Ernte wird erst offenbar am Tag der Ewigkeit. Und es ist großartig, dass Gott uns auch hier in dieser Welt schon daran teilhaben lässt, dass er uns es ermöglicht zu ernten aus seiner Saat. Manchmal passiert das sogar an einem einzigen Tag, dass wir säen und dass wir ernten. Das sind dann Gottes Wunder. Und manchmal liegen zwischen Saat und Ernte liegt einfach eine gewisse Zeit dazwischen, weil Gottes Regen noch auf sich warten lässt. Gottes Regen ist vielfältig. Manchmal kommt er als Auftrag, manchmal als Geduldsprüfung. Manchmal müssen wir erst durch eine Wüste gehen, um seinen Regen abzubekommen, um von seinem lebendigen Wasser trinken zu können. Ja, es steht dir frei, auf deine Weise, auf seinen Plan zu reagieren. Aber die entscheidende Frage bleibt, bist du bereit, sind wir bereit, Gott zu vertrauen für das, was Gott in unserem Leben vorhat? Gott möchte, dass du im Glauben bleibst. Gott möchte, dass du in Beziehung mit ihm bleibst. Er möchte, dass du dein Feld für seinen Empfang vorbereitest. Vertraust du darauf, dass Gott den Regen schicken wird? Gott wird die Fenster des Himmels für sie öffnen. Er wird einen Segen ausschütten, der so groß ist, dass sie nicht genug Platz haben werden, um ihn aufzunehmen. Malachi 3,10. Die Wahrheit ist, wir müssen bereit sein, ihn zu empfangen. Wir müssen unser Feld vorbereiten, um seine Segnungen zu empfangen. Der Regen wird kommen. Aber unsere Bereitschaft, Gott darin zu vertrauen, dass egal in welcher Form der Regen kommt, dass wir ihn annehmen, das wird darüber entscheiden, ob wir wachsen und gestärkt davor hervorgehen. Ein letzter Gedanke noch. Ich hatte am Anfang der Predigt über das Bild gesprochen, wie ein Kind in Pfützen spielt und im Regen spielt. Als Kind vertrauen wir blind. Und sobald uns unsere Füße tragen, laufen wir lächelnd und ohne Angst drauf los. Am liebsten in die geöffneten und wartenden Arme unserer Eltern. Wie wäre es denn, wenn wir uns wieder auf die Suche machen nach dem Kleinkind in uns und mit einem Lächeln bekleidet in die liebenden und wartenden Arme unseres göttlichen Vaters laufen. Einfach weil wir wissen, dass wir ihm vertrauen können und dass er immer da sein wird, um uns aufzufangen. Amen.